Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute, am Tag der Arbeit, kreisen ja viele Gedanken und Aktionen um das, was Arbeit für uns ausmacht, wie sie sich gestaltet. Wir wollen in der Sendung heute herausfinden, wie akademisiert die Arbeitswelt in Deutschland eigentlich gerade ist und welche Folgen das hat. Denn es strömen ja so viele Hochschulabsolventen wie nie auf den Arbeitsmarkt. Und gleichzeitig erleben wir eine Akademisierung von ganzen Berufsfeldern, zum Beispiel im Erziehungs- oder Gesundheitsbereich. Dazu hören wir Stimmungen und Erfahrungen aus unterschiedlichen Branchen und sprechen mit Wissenschaftlern sowie Personalexperten, die diese Entwicklungen untersucht haben. Ich bin Käthe Malaike. Hallo zu Campus und Karriere. Als sich vor ein paar Jahren in Deutschland abzeichnete, dass die Studienanfängerzahlen höher lagen als die der Ausbildungsanfänger, da wurden Ängste über Verdrängungen laut und es begann die Debatte um eine mögliche Überakademisierung. Wie aber ist die Stimmung dazu heute? Welche Tendenzen werden gesehen und erlebt, beispielsweise in Handwerkskammern oder in Berufsverbänden? Friederike Müllender hat sich im Rheinland umgehört.
Markus Eickhoff, stellvertretender Geschäftsführer Bildungspolitik in der Handwerkskammer zu Köln. Also in den vergangenen Jahren sind sehr viele Absolventinnen und Absolventen in ein Studium, ja man kann sagen, fast getrieben worden. Und wenn ich mir die aktuellen Ausbildungszahlen anschaue, auch wirtschaftsbereichsübergreifend, haben wir deutliche Zuwächse in der Region, was aus meiner Sicht dafür spricht, dass der Trend zur Akademisierung Risse bekommt. Im Handwerk sind wir gar nicht so stark betroffen, wie man meinen könnte oder wie es in anderen Wirtschaftsbereichen ist, weil es da noch immer sehr stark auf die handwerklichen Fertigkeiten, also gerade auch auf das Fingerspitzengefühl ankommt. Und das kann in einer Vorlesung nicht ersetzt werden.
Mein Name ist Barbara Blomeyer. Ich bin Landesvorsitzende des Hebammenverbandes Nordrhein-Westfalen und mit einem ganz kleinen Anteil on top sozusagen noch als freiberufliche Hebamme tätig. Einmal hat es ganz klar den Vorteil, dass die Hebammen, die in Deutschland studieren, dann auch ohne Schwierigkeiten im europäischen Ausland ihre Berufsanerkennung haben und dort arbeiten können. Dann ist es aber auch so, dass sich einfach das Berufsbild und die Anforderungen an den Beruf der Hebamme in den letzten Jahrzehnten wahnsinnig geändert haben. Wir haben ja einen medizinischen Fortschritt hingelegt. Da kann man ja zugucken, wie rasant das vorwärts geht. Und die EU-Richtlinie erwartet auch von der Hebammenausbildung die Vermittlung von Wissen und von Kenntnissen, die nicht zur Definition einer Fachschule gehören. Das heißt, es ist gar keine Frage, dass die Ausbildung an die Hochschule muss.
Mein Name ist Christopher Meyer. Ich bin Geschäftsführer Aus- und Weiterbildung bei der Industrie- und Handelskammer zu Köln. Also wir befürchten eine sogenannte Bachelorisierung der Sachbearbeitung. Das heißt, der Bachelor-Absolvent quasi hinterher vielleicht die bei den Unternehmen bessere Wahl ist, anstatt eines dual Ausgebildeten. Auf der anderen Seite sehen wir diese Befürchtung, haben wir die wieder nicht, weil die Unternehmen erkannt haben, dass die Absolventen eines Bachelorstudiengangs nicht die praktischen Erfahrungen und operativen Kenntnisse haben wie ein Azubi, der die Ausbildung abgeschlossen hat. Aber es gibt durchaus auch Verdrängungseffekte in diesem Bereich zwischen Abiturienten und Realschüler. Früher habe ich einen Realschüler genommen, heute nehme ich einen Abiturienten. Und es gibt durchaus Unternehmen, die sagen, früher habe ich einen Azubi genommen und heute nehme ich dann den fertigen Bachelor-Absolventen, weil das auf der ersten Sicht vielleicht billiger ist oder einfacher ist.
Mein Name ist Detlef Katzki. Ich bin selber Physiotherapeut und Medizinökonom. Die Akademisierung hat für uns speziell einen Professionalisierungsaspekt. Ja gut, ich meine, die Hochschulen müssen sich natürlich jetzt mehr und mehr darauf einstellen, dass gegebenenfalls diese Berufszweige, gerade die Gesundheitsfachberufe, wo auch die Physiotherapie zuzählt, sich natürlich dann auch dort etablieren. Aktuell haben wir in Deutschland das, ich würde sagen in Anführungsstrichen, Problem, dass wir nur eine Modellsituation haben. Und auch die Fachhochschulen, die momentan die Ausbildung anbieten, möchten natürlich jetzt wissen, wie geht es tatsächlich weiter.
Soweit also mal erste Einschätzungen, Lageberichte sozusagen in Sachen Akademisierung aus Nordrhein-Westfalen. Und ein Bereich, in dem schon seit vielen Jahren die Professionsentwicklung in Richtung Studium geht, ist zum Beispiel der Erziehungsbereich. Nur der kämpft ja, wie wir wissen, allerorten mit Personalmangel. Und deshalb stellt sich die Frage, wie kommen Hochschulabsolventen da eigentlich unter? Zahlt sich das Studium für sie aus? Benjamin Dirks hat sich in Berliner Kitas umgehört.
Stefan Patke sitzt von Kindern umringt auf ein paar Turnmatten in der Kindertagesstätte Stepping Stones, nicht weit entfernt vom Potsdamer Platz im Zentrum Berlins. Der 33-Jährige ist in doppelter Hinsicht eine Seltenheit, denn erstens arbeiten nicht viele Männer in Kitas und zweitens hat Patke seinen Beruf nicht gelernt, sondern studiert, bevor er vor 8 Jahren anheuerte.
Den Zivildienst hatte ich im Kindergarten gemacht und das hat mir so gut gefallen, dass ich mich im frühkindlichen Bereich umgesehen hatte.
Patke studierte an der FH Potsdam das Fach Bildung und Erziehung im frühen Kindesalter. Das Studium helfe ihm besonders dabei, Kinder in ihrer Entwicklung zu beobachten und sie den Eltern theoretisch fundiert zu erläutern.
Die verschiedenen Entwicklungsphasen wurden sehr detailliert behandelt. Wie Kinder lernen, wie sind jetzt die Bindungstheorien dazu, die Lerntheorien.
Außerdem ist Patke seit 3 Jahren stellvertretender Leiter der Kita. Auch darauf hat ihn sein Studium vorbereitet. Was ihn freut: In seinem Krippenbereich arbeiten 3 weitere Akademikerinnen, darunter auch die Leiterin der Kita. Der Träger, die Fröbel-Gruppe, hat Führungsaufgaben auf mehrere Schultern verteilt. Das solle die Arbeit in der Kita für studierte Pädagogen wie Patke attraktiver machen, sagt Fröbel-Personalleiter Philipp Eickstedt.
Weil sie andere Erfahrungen mitbringen, dann akademischen Hintergrund für uns mitbringen. Jedoch zeigt es sich in der Realität, dass wir gerne mehr nehmen würden, die auch am Kind arbeiten, die pädagogisch arbeiten und sich dafür interessieren, aber die Bewerbungen diesbezüglich nicht so hoch sind, wie wir das gerne uns vorstellen wollen.
Alternativen gibt es zum Beispiel in der Forschung, der Verwaltung von Unternehmen oder auch in Jugendämtern. Was den Kita-Job für viele unattraktiv macht, ist die im Vergleich zu anderen akademischen Berufen niedrige Bezahlung. Die Fröbel-Gruppe zahlt Hochschulabsolventen zwar etwas mehr Gehalt als gelernten Erzieherinnen und Erziehern, das ist aber nicht die Regel. Die studierten Pädagogen erwartet deshalb ein Erziehergehalt, das ohne Arbeitserfahrung bei einem Bruttolohn von 2.685 Euro beginnt. Die Leiterin einer Kita mit mehr als 180 Kindern hat ein Einstiegsgehalt von 3.734 Euro brutto. Für eine Führungsposition wird aber Arbeitserfahrung in der Kita erwartet. Es sei deshalb schwer, Absolventen zu locken, sagt Katrin Grenner, pädagogische Geschäftsleiterin des städtischen Berliner Kita-Trägers Kindergärten City.
Wir können sie einstellen, ja, aber nicht zu einem anderen Gehalt als eine Erzieherin, ein Erzieher. Und das ist natürlich eine bittere Pille. Wenn sie studiert haben, dann haben sie die berechtigte Erwartung, dass sich das auch widerspiegelt.
Die Erwartung wird sich aber vorerst nicht erfüllen. Die meisten Kitas haben heute so drängende Probleme, dass die Einstellung von Hochqualifizierten hinten ansteht. Immer mehr Kinder drängen in die Kitas. Viele Einrichtungen sind dramatisch unterbesetzt. Um die Stellen zu füllen, sinke der pädagogische Anspruch eher anstatt zu steigen, beobachtet Katrin Grenner.
Also wir haben sogenannte Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger. Wir haben einen hohen Anteil von berufsbegleitend Auszubildenden. All das sind ja Öffnungsprozesse von Teams, nicht immer nach oben.
Eigentlich würden gerade in dieser Situation Hochqualifizierte gebraucht, um die Quereinsteiger besser einzugliedern, sagt Grenner. Dass Hochschulabsolventen heute nicht die ihnen einst zugedachte Rolle spielen, um Qualität in Kitas zu verbessern, ist für viele Experten enttäuschend. Auch für Wolfgang Tietze, der Geschäftsführer des Instituts PedQuiz, unterstützt Kitas, die die Betreuung und Bildung von Kindern verbessern wollen.
Was man seinerzeit mit der Akademisierung angestrebt hat, das allgemeine Ausbildungsniveau anzuheben, dem wird nicht so sein. Und das Abnehmersystem ist insgesamt nicht auf Hochschulabsolventen mit einer Spezialisierung in diesem Bereich ausgelegt.
Und wie sieht es dort aus, wo der akademische Nachwuchs ausgebildet wird? Die Alice-Salomon-Hochschule in Berlin war eine der ersten, die ein entsprechendes Studium anboten. Die Leiterin des Studiengangs Erziehung und Bildung in der Kindheit, Rahel Dreyer, sieht die Lage in den Kitas mit Sorge.
Im Rahmen des Fachkräftemangels in Kitas sehen wir eher Dequalifizierungsprozesse, also eher, dass man nach Assistenzmodellen sucht und weniger investiert in den Ausbau der akademischen Hochschulausbildung.
Viele, die heute Kindheitspädagogik studieren, überlegen deshalb genau, welcher Weg der richtige für sie ist. Diese Frage stellt sich auch Aaron Unterberg, der kurz vor dem Bachelor steht.
Tatsächlich ist, glaube ich, das Berufsfeld für Kindheitspädagogen doch noch sehr eingeschränkt. Man gilt dann vielleicht als studierter Erzieher oder sowas, aber wir wollen überhaupt nicht in Konkurrenz zu irgendjemandem treten.
Der 25-Jährige sitzt vor einem langen Tisch, auf dem Werkzeuge ausgebreitet sind. An der Alice-Salomon-Hochschule wird lieber in solchen Lernwerkstätten unterrichtet als in Hörsälen. Die angehenden Pädagogen sollen hier in die Rolle von Kindern schlüpfen, um zu verstehen, wie sie ihnen Naturwissenschaften und Technik erklären können. Aaron Unterberg ist immer noch zufrieden mit seiner Studienwahl.
Weil es einfach total toll ist, mit Kindern zu arbeiten und gemeinsam Sachen zu entdecken und die Welt zu erforschen.
Ob er aber mal in einer Kita arbeiten wird, weiß er noch nicht.
Wie akademisiert ist die Arbeitswelt in Deutschland? Das ist die Frage, um die es hier heute in Campus und Karriere am Tag der Arbeit geht. Und ein gutes Barometer für die aktuelle Situation sind natürlich diejenigen, die sich mit Personal, Personalentwicklung und Rekrutierungspraktiken beschäftigen und Unternehmen beraten bei der Gestaltung der Zukunft der Arbeit. Das Dienstleistungsunternehmen Manpower gehört zu den drei größten in Deutschland mit bundesweit 360 Standorten und ist in diesem Feld tätig. Anke Anderi ist Geschäftsführerin Personal bei Manpower. Guten Tag, Frau Anderi.
Guten Tag.
Die meisten sagen ja, die Arbeitswelt in Deutschland hat sich stark verändert. Wie akademisiert ist sie denn nach Ihren Erkenntnissen?
Naja, wir sehen eine Zunahme in der Akademisierung. Und wenn wir uns die Entwicklung anschauen, seit 2007, so ist die Anzahl der erwerbstätigen Akademiker um rund 2,6 Millionen auf 9 Millionen gestiegen. Und ihr Anteil lag zuletzt bei 2018 bei 22%.
Warum ist das so? Liegt es daran, dass eben jetzt so viele junge Leute mit Abschluss, Bachelorabschluss zum Beispiel, auf den Arbeitsmarkt kommen oder haben sich die Berufsfelder akademisiert?
Also es ist wahrscheinlich beides. Was wir auch sehen, ist natürlich die Herausforderung auf Seiten des Bildungssystems. Das heißt, und auch das Image, was teilweise vermittelt wird von den Ausbildungsberufen. Das deutsche Bildungssystem ist immer noch stark darauf ausgerichtet, dass Abiturienten nach ihrem Abschluss direkt ein Studium beginnen und weniger Anreize vermitteln, in die Ausbildung zu starten.
Ihr Unternehmen macht regelmäßig eine Analyse des Fachkräftemangels und dabei haben Sie herausgefunden, dass die Akademisierung den Fachkräftemangel verstärkt in Deutschland. Können Sie das mal ein bisschen begründen, warum das so ist?
Also die Richtung wird ein Stück weit vorgegeben. Immer mehr junge Menschen erwerben heute die Hochschulreife und Eltern, die Kinder im Gymnasium haben, wissen das auch sehr gut. Dort wird sehr häufig vermittelt, wenn du heute Abitur hast, geh bitte in das Studium oder versuch ein Studium aufzunehmen. Die Ausbildung wird weniger vermittelt. Und das ist tatsächlich, was wir sehen an der Zunahme an der Akademisierung. Parallel, was eine gute Entwicklung ist, ist natürlich das duale Studium. Ist in Deutschland auch hoch im Kurs. Es bringt große Vorteile mit sich. Neben theoretischer Ausbildung im Studium erhalten Studenten auch gleich praktische Berufserfahrung im Unternehmen. Und das bei einer relativ überschaubaren Ausbildungszeit. Dennoch besetzen Absolventen dualer Studiengänge in der Regel nicht die Arbeitsplätze, wo konkret Facharbeiter, und hier rede ich von Schweißer, Elektriker, Mechaniker, also das klassische Handwerk, gesucht werden.
Das ist genau der Verdrängungseffekt, den ja viele auch befürchtet haben. Es war ja auch häufig von Überakademisierung in Deutschland die Rede. Können Sie das messen und erkennen, dass es tatsächlich einen Verdrängungseffekt gibt, dass eben die Absolventen mit Hochschulabschluss diejenigen, die beruflich qualifiziert sind, die Jobs wegnehmen?
Na, ich glaube, es geht nicht darum, dass Jobs weggenommen werden. Was wir ja sehen, ist, es gibt attraktive Beschäftigungsmöglichkeiten für Bewerber ohne Hochschulabschluss. Die Beschäftigungsmöglichkeiten sind da. Was fehlt, sind die Fachkräfte. Unternehmen suchen nach wie vor nach geeignetem Personal für Facharbeiter.
Jetzt haben Sie gesagt, der Fachkräftemangel verschärft sich durch die Akademisierung. Aber ist der Fachkräftemangel nicht auch ein Stück weit hausgemacht, weil man eben immer stärker nach höher Ausgebildeten sucht und vielleicht auch gar nicht so viele Chancen gibt für diejenigen, die, sagen wir mal, nicht die guten Noten mitbringen oder vielleicht auch noch eine Nachqualifizierung brauchen?
Ja, auch da möchte ich nochmal drauf verweisen, das ist natürlich teilweise richtig. Wir vermitteln oftmals in den Schulen, bitte versuche das Abitur oder die Hochschulreife zu erlangen und dann in ein Studium zu gehen. Andererseits machen wir vielleicht auf Unternehmensseite auch noch nicht alles richtig. Das heißt, wir schaffen es noch nicht konsequent zu vermitteln, dass man mit einer Fachkarriere oder mit einer Fachausbildung auch Karriere machen kann mit einer gleichen Akzeptanz und Wertschätzung wie beispielsweise nach einem Studium oder im Rahmen einer Führungskarriere. Da gibt es sicherlich auf Unternehmensseite auch noch einiges zu tun. Das andere, ich glaube schon, dass Unternehmen, ich sag mal, offener geworden sind. Schauen Sie sich die Deutsche Bahn an, die jüngst entschieden hat, bei der Gewinnung von Auszubildenden auf formale Anschreiben zu verzichten. Das heißt, dort wird schon auf mehr Durchlässigkeit im Bewerbungsverfahren auch geachtet, um natürlich Zielgruppen anzusprechen, die sich vielleicht nicht trauen zu bewerben um einen Ausbildungsplatz. Und was wir sehen und festgestellt haben in unserer Studie ist, dass mehr als die Hälfte der Unternehmen, 57%, breite Weiterbildung anbieten für die existierenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Andere Unternehmen gehen hin und senken ihre Qualifikationsanforderungen beziehungsweise geben sich mit weniger Berufserfahrung in Teilen zufrieden. Oder andere Unternehmen erweitern wiederum den Kandidatenkreis mit jüngeren oder älteren Bewerbern beziehungsweise Bewerbern aus dem Ausland. Also da passiert gerade viel auch im Bereich der Flexibilisierung.
Sie führen Ihre Studien ja international durch, heißt, Sie schauen auch auf die Entwicklung in vielen anderen Ländern der Welt. Steht Deutschland da mit dieser Entwicklung, die Sie gerade beschrieben haben, eben das, die Akademisierung, den Fachkräftemangel noch verstärkt allein da?
Fachkräftemangel ist ein weltweites Problem, über viele Länder hinweg. Was wir sehen ist, dass Deutschland mit 51% leicht über dem weltweiten Durchschnitt, bei 45% ist der weltweite Durchschnitt, liegt. Und insofern haben in vielen Ländern die Unternehmen Probleme, Fachkräfte zu finden. International ist es vor allem der Mangel an Bewerbern der Hauptgrund für unbesetzte Stellen. Oder an zweiter Stelle sehen wir den Mangel an Erfahrung in Kombination mit mangelnden Hard Skills, also echte Ausbildung der Bewerber. Nehmen Sie zum Beispiel Japan mit seiner stark alternden Gesellschaft als ein Extrembeispiel. Hier haben 89% der Unternehmen bereits Probleme, geeignete Fachkräfte zu finden.
Was können wir denn von anderen Ländern lernen?
Ich glaube, der formale Aufwand, um in Deutschland einen Beruf ausüben zu dürfen, ist im internationalen Vergleich in Deutschland immer noch recht hoch. Es gibt Zulassungsvoraussetzungen, Eintrittsvoraussetzungen. Da tun wir uns manchmal ein bisschen schwer. Und was wir auch sehen, ist, dass die Hälfte der Deutschen angeben, dass deutsche Unternehmen ihrer Meinung nach wettbewerbsfähiger wären, wenn sie weniger strikt auf diese Abschlüsse achten würden. Und was wir gleichermaßen international auch sehen weltweit, ist, dass die Hälfte aller Bewerber ein alternatives Arbeitsmodell der Vollbeschäftigung vorziehen. Das können zum Beispiel Projektarbeiten sein, Teilzeitarbeiten, Saison- oder Vertragsarbeiten. Da können wir sicherlich an der Flexibilisierung in Deutschland weiterarbeiten.
Ihre Prognose für 2025, gucken wir mal in die Glaskugel, wonach werden Unternehmen dann bei der Personalsuche achten?
Wir glauben, Unternehmen werden künftig auch sicherlich vermehrt darauf achten, dass ihre Mitarbeiter bereit sind, sich permanent weiterzuentwickeln und neue Aufgaben zu übernehmen. Das Stichwort lebenslanges Lernen mag noch so altmodisch klingen, wird aber weiterhin zunehmen. Und das natürlich getrieben durch die Zunahme der Technologisierung in der Arbeitswelt. Das ist so ein Thema. Das andere Thema, was wir sehen, ist, dass die Soft Skills immer wichtiger werden. Wie gut sind die Fähigkeiten und Fertigkeiten im Bereich der Kollaboration, heißt Zusammenarbeit, Organisationsgeschick oder auch Kommunikation?
Sagt Anke Anderi. Beim Personaldienstleiter Manpower ist sie Geschäftsführerin für den Bereich Personal. Und eine dort durchgeführte Studie kommt zum Schluss. Die Akademisierung in Deutschland verschärft den Fachkräftemangel. Vielen Dank, Frau Anderi, für das Gespräch.
Dankeschön. No, it's not just the memory of you. It's all that comes with you. As the images start to stutter and skip, disintegrating into sparks that glitch. There's a demon in the server. Histories we cannot erase. You're so close and so far away. You're so close now. You're pouring fuel on the fire. I can't get it, no. Fuel on the fire. Now I'm burning up. Fuel on the fire. I won't ever stop. Fuel on the fire.
Pflegewissenschaften studieren, das ist für viele Fachkräfte aus dem Gesundheitsbereich in den letzten Jahren eine attraktive Weiterentwicklungsperspektive geworden. Sie wollen mit dem Know-how von der Hochschule die Arbeit und die Arbeitsabläufe zum Beispiel auf einer Pflegestation verbessern. Klingt gut, Aber wie klappt das praktisch? Marco Poltronieri mit Beispielen aus Münster, die zeigen, wie es gehen könnte.
Antonia Herrmann hat alle Hände voll zu tun, denn als neues Mitglied der Pflegedienstleitung im Seniorenheim Friedrichsburg in Münster muss sie sich um eine ganz spezielle Aufgabe kümmern und die erfordert den vollen Einsatz.
Es geht um einen ambulanten Pflegedienst, der jetzt neu aufgebaut wird. Da habe ich einfach total Lust drauf gehabt, Pflegekonzepte entwickeln und einfach einen Aufbau mitschaffen von Projektmanagement. Und das ist natürlich eine gute Perspektive für uns beide, also für den Arbeitgeber und für mich, dass ich sozusagen gleitend vom Studium über direkt in so ein Arbeitsverhältnis schon fließe.
An der Fachhochschule Münster hat sie 3 Jahre lang Pflege- und Gesundheitsmanagement studiert. Dass Antonia bereits ausgebildete Krankenschwester ist und unter anderem 6 Jahre lang auf einer geriatrischen Reha-Station gearbeitet hat, kommt ihr im neuen Job zugute. Davon profitiert auch ihre Chefin, Pflegedienstleiterin Sibylle Bönninghoff. Sie beschäftigt zurzeit 2 studierte Mitarbeiterinnen.
Die machen sehr viel im Qualitätsmanagement. Die haben sehr fundierte Ausbildung auch in der Betriebswirtschaft, was normale Pflegemitarbeiter nicht haben, was aber auch sehr wichtig ist, um so einen Betrieb wirtschaftlich zu führen. Die lernen viel auch über Marketing, was auch sehr wichtig ist, zum einen zur Kundengewinnung, aber zum größten Teil auch zur Mitarbeitergewinnung, weil das ist ja für uns alle das größere Thema, als Kunden zu bekommen.
Zurzeit schaut sich Antonia Herrmann die verschiedenen Pflegestationen im Seniorenheim an und arbeitet parallel an Plänen, wie der neue ambulante Pflegedienst des Hauses aussehen könnte.
Man arbeitet Konzepte aus, man überlegt sich, welche Autos man kauft, welche Fahrräder jetzt gerade, ob man Elektroräder nimmt oder gerade Nachhaltigkeit ist ein großes Thema, dass man halt auch ein großes Umweltbewusstsein hat und das ist mir auch extrem wichtig.
Das alles gilt auch für Deborah Henselmann. Auch sie will etwas bewegen.
Hi Sabine. Ja du, wir wollten ja nochmal telefonieren, um noch ein paar Termine auszumachen für die Evaluationen auf den Stationen.
Deborah arbeitet im Clemens-Hospital in Münster. Dort ist sie ebenfalls Teil der Pflegedirektion. Auch sie hat 3 Jahre lang Pflegewissenschaften studiert in Osnabrück. Und auch sie hat vorher eine Ausbildung als Krankenschwester absolviert. Jetzt hat sie ihren Bachelor in der Tasche und bereut das keine Sekunde.
Also wir hatten Elemente drin wie Informatik, wie Personalmanagement, Betriebswirtschaftslehre und natürlich der ganze pflegewissenschaftliche Teil von Pflegetheorien über statistische Daten erheben und halt auch wissenschaftlich zu arbeiten. Und jetzt merke ich, nahezu alles kann ich davon wirklich jetzt auch gebrauchen.
Deborah Henselmanns Aufgabe ist es, Pflegediagnosen zu erstellen für die einzelnen Klinikstationen. Das heißt, Konzepte erarbeiten, damit die Mitarbeiter auf der Station entscheiden können, was die Patienten in der Pflege individuell benötigen.
Das Besondere daran war jetzt, dass wir das Ganze mit einem Software-Tool zusammen eingeführt haben. Das heißt, vorher haben die Leute auf den Stationen ja ihre Pflegeplanung handschriftlich gemacht in eine Papierkurve und jetzt ist die Pflegeplanung in unserem Informationssystem hier im Computer. Und das war natürlich nochmal eine besondere Herausforderung für manche Mitarbeiter.
Die Diagnosen wertet sie gerade aus. Ohne das Studium der Pflegewissenschaften, sagt sie, wäre sie dazu gar nicht in der Lage gewesen. Solche Mitarbeiterinnen zu haben, ist für Beate Menz, die Pflegedirektorin, gerade eminent wichtig. Sie hat in den beiden Kliniken, für die sie verantwortlich ist, derzeit 15 pflegewissenschaftliche Kräfte im Job. Tendenz steigend. Trotzdem muss sie sich gut überlegen, wen sie letztendlich nimmt, ohne auf die zu verzichten, die die ganz normale Pflegeausbildung machen. Sonst wäre der Fachkräftemangel noch größer.
Es gibt in Deutschland 80 Studiengänge, die irgendwo Pflege im Titel haben. Von daher muss man sehr gut gucken, was hat denn das Curriculum so tatsächlich mit dem zu tun, was letztlich im Abschluss steht und muss auch sehr genau in den Vorstellungsgesprächen gucken, was wirklich Inhalt des Studiums gewesen ist und wie die Leute einzusetzen sind.
Grundsätzlich aber wünscht sie sich noch viel mehr studierte Pflegekräfte, wobei sie weiß, dass die Kliniken etwas dafür tun müssen, nämlich Geld in die Hand nehmen für neue Jobs und Anreize schaffen.
Wir sind eben auch tatsächlich in der Pflicht, diese Zukunft zu schaffen. Das heißt, wir müssen schon Stellen generieren, die so besetzt werden sollen. Es möchte niemand ein Studium zusätzlich oder ergänzend zur Ausbildung absolvieren und hinterher keine Möglichkeiten haben, anders zu arbeiten als die Kollegen, die kein Studium absolviert haben. Sprich, wir sind gefordert, nicht nur Studiengänge en masse zu akkreditieren und an den Start zu bringen. Wir sind auch in der hohen Verantwortung, Perspektiven zu schaffen. Und genau das ist das, was spannend ist und wo viel Entwicklungspotenzial liegt und wo wir uns sicherlich in den nächsten Jahren noch gut mit beschäftigen werden.
Professor Uwe Elsholz ist im Studio, er ist Bildungsforscher und Professor für lebenslanges Lernen an der Fernuni in Hagen. In einer Studie für die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung hat er mit untersucht, wie es sich auswirkt, wenn in Deutschland immer mehr Akademiker auf den Arbeitsmarkt gelangen und was das für die Bedeutung der dualen Berufsausbildung sowie für die Beschäftigungs- und Karrierechancen von beruflich-betrieblich Qualifizierten heißt. Guten Tag, Herr Elsholz.
Schönen guten Tag.
Zunächst mal, Sie haben drei verschiedene Branchen untersucht, die Metall- und Elektrobranche, den Einzelhandel und auch die Branche der Informations- und Kommunikationstechnologie. Wie sind Sie denn bei der Studie vorgegangen?
Ja, wir haben insgesamt 18 Unternehmen befragt und in diesen Unternehmen jeweils unterschiedliche Funktionen, also sowohl aus der strategischen Geschäftsführung, aus dem Personalbereich, nach Möglichkeit auch Betriebsräte befragt. Und uns ging es um die Frage, inwiefern dieses veränderte Angebot auf dem Arbeitsmarkt durch zunehmend viele Bachelor-Absolventen auf dem Arbeitsmarkt, inwiefern sich dieses eben auf das Rekrutierungsverhalten der Unternehmen auswirkt.
Und wie wirkt es sich denn augenblicklich aus?
Erstaunlicherweise sehr gering, muss man sagen, sondern es sind vielmehr andere Prozesse der Akademisierung, die sich auf das Rekrutierungs- und Qualifizierungsverhalten der Unternehmen auswirken. Externe Bachelor-Absolventinnen und Absolventen von Universitäten und Fachhochschulen spielen eigentlich so gut wie keine Rolle in den strategischen Überlegungen von Unternehmen. Was hingegen sehr wohl eine zunehmende Rolle spielt, das ist das duale Studium, was eben wir in allen der drei untersuchten Branchen in unterschiedlicher Tragweite und unterschiedlicher Größe vorgefunden haben.
Das duale Studium ist ja quasi die Lösung für die Frage, soll ich studieren oder soll ich eine Ausbildung machen? Das hat ja in Deutschland einen enormen Aufschwung bekommen. Die Zahlen haben sich fast verdoppelt, kann man sagen. Ist das auch ein neuer Bildungstyp, der dadurch entsteht?
Durchaus. Das sind ja letztlich Menschen, die anders ausgebildet sind als klassische Akademikerinnen und Akademiker, aber eben auch anders ausgebildet sind als diejenigen, die eine klassische duale Ausbildung gemacht haben. Sie haben eben Bereiche aus sowohl der akademischen als auch der beruflichen Bildung in ihrem Bildungsweg und stellen damit auch für die Unternehmen einen neuen Typus dar. Und was wir auch sehen oder festgestellt haben, ist, dass gerade Unternehmen, die noch neu in dem Feld sind, noch gar nicht so recht wissen, was sie mit diesen Absolventinnen und Absolventen wirklich anfangen sollen. Sie haben diese Absolventin und sie wollen sie auch, weil das oft sehr leistungsstarke Jugendliche sind. Aber wo die genau eingesetzt werden, das ist durchaus in kleineren Unternehmen zumindest noch recht unklar.
Das heißt übersetzt, dass zum Beispiel ein kleines Unternehmen überlegt, um diesen Bewerber zu bekommen, ich biete ein duales Studium an, ich weiß aber noch gar nicht, wo dann später die Beschäftigungsmöglichkeiten sind?
In der Tat. Das ist aber so, dass das für die Unternehmen der Fachkräftemangel einfach der Gestalt darstellt, dass Bewerberinnen einfach auch ein relativ gutes Verhandlungsmandat haben. Und wir in der Studie mehrfach darauf gestoßen sind, dass Unternehmen gar kein duales Studium anbieten wollten, aber die Bewerberinnen das nachgefragt haben und die Unternehmen sich daher quasi gezwungen sahen, um diese guten jungen Menschen zu gewinnen, deswegen auch ein duales Studium anzubieten.
Über die Frage, in welchem Akademisierungstrend sich Deutschland befindet, wurde ja in den letzten Jahren viel diskutiert, sehr heiß auch debattiert. Manche sprachen sogar von einer Überakademisierung. Verdrängen denn Akademiker die beruflich-betrieblich Qualifizierten wirklich? Haben Sie das finden können?
Da ist die Antwort tatsächlich sowohl als auch. Also die Frage, die bisher auch nicht ganz gelöst ist, gibt es eine Konkurrenz oder eine Komplementarität zwischen diesen Bildungstypen. Da haben wir in unserer Studie ja versucht, auch zu differenzieren zwischen unterschiedlichen Branchen. Und in der Tat haben wir beispielsweise festgestellt, dass im Handel der Handelsfachwirt dermaßen etabliert ist und auch mit dermaßen klaren Karrierewegen verbunden ist, dass die Unternehmen da auch gerne dran festhalten und es eigentlich keine Verdrängungen dort gibt im größeren Ausmaß. Das Gegenbeispiel ist die IT-Branche, wo wir eben auch auf Beispiele gestoßen sind, wo Unternehmen die duale Ausbildung letztlich eingestellt haben und nur noch das duale Studium anbieten. Wohlgemerkt, aber nicht deswegen, weil die duale Ausbildung so schlecht ist oder wegen aus Kritik an der dualen Ausbildung, sondern weil die leistungsstarken Jugendlichen nicht mehr in die duale Ausbildung gehen wollten.
Was heißt das denn zum Beispiel für den Industriemeister? Ist der in Not?
Dessen Karriereaussichten verengen sich zumindest. Das ist etwas, was wir im Metall- und Elektrobereich festgestellt haben, dass es dort, wo es eben oft schon etablierte Ausbildungswege des dualen Studiums gibt, dass die Absolventinnen und Absolventen dann viel eher auch in Bereiche kommen, die für viele junge Menschen interessant sind, Forschungs- und Entwicklungsbereiche. Und gerade diese Bereiche sind dann für junge Menschen, die eben den Meister oder Techniker machen, eher stärker verschlossen. So, das heißt, man kann, und es wird durchaus dazu geraten, durchaus eine Fortbildung zu machen, aber die damit verbundenen Karriereaussichten, die verengen sich.
Wir haben vorhin von Anke Anderi von Manpower gehört, dass Sie in einer Studie festgestellt haben, dass die Akademisierung den Fachkräftemangel verstärkt. Würden Sie das mit Ihrer Studie bestätigt sehen?
Das kann durchaus so sein, wobei eben ja gerade der Fachkräftemangel auch dazu führt, dass das duale Studium einen größeren Stellenwert bekommen hat in den letzten Jahren. Es gibt auch viel Kritik daran, deswegen ist auch nicht gesagt, dass das in Zukunft so weitergehen wird mit dem Wachstum des dualen Studiums. Aber in der letzter Zeit hat eben der Fachkräftemangel und eben das Wahlverhalten der Jugendlichen eher zu dieser stärkeren Akademisierung geführt.
Es gab in den 70er Jahren schon mal genau so eine Debatte, wie gerade jetzt geführt wird, weil man Angst hatte, dass die Akademiker quasi die Praktiker, um es mal ganz simpel zu formulieren, vom Arbeitsmarkt verdrängen. Was können wir denn aus den Befürchtungen der 70er Jahre lernen?
Also zum einen war die Befürchtung vor allem die, dass die Akademiker andere Qualifikationen mitbringen, also weniger fachliche Art, sondern vereinfacht gesprochen überfachliche Art und sich das deswegen die Arbeitsorganisation auch verändert. Und die ist in Deutschland ja anders als in anderen Ländern ganz stark auf das mittlere Qualifikationssegment ausgerichtet. Und die Befürchtung sowohl in den 70ern als auch heute ist die, wenn zu viele Akademiker auf dem Arbeitsmarkt sind, dass sich diese Art der Arbeitsorganisation nicht mehr durchhalten lässt und wir damit unseren Wettbewerbsvorteil im internationalen Vergleich verspielen. Das ist die Gefahr, die droht. Und man kann mit Blick auf die 70er einerseits sagen, es ist damals nicht so gekommen. Es gab dann vielmehr auch andere Beschäftigungsfelder. Das ist das, was man daraus lernen kann. Das heißt aber nicht umgedreht, dass man heute automatisch Entwarnung geben kann, sondern diese Gefahr sollte man durchaus im Blick behalten. Und deswegen ist Akademisierung als solches auch nicht immer ein Zaubermittel. Also es ist per se weder gut noch schlecht, sondern man muss genau hingucken.
Das werden wir gleich tun, weil wir uns nämlich dann mit dem Wahlverhalten der Jugendlichen in Speziellen beschäftigen werden, das Sie ja in Ihrer Studie auch nochmal als ganz besonders herausgefunden haben. Der Bildungsforscher Professor Uwe Elsholz von der Fernuni Hagen ist heute zu Gast bei uns in Campus und Karriere. Und wir sprechen über die Akademisierung der deutschen Arbeitswelt. Was genau, Herr Elsholz, erleben wir denn da eigentlich? Ist Akademisierung ein Trend oder eine dauerhafte Entwicklung?
Also das ist durchaus ein Trend, aber kein Trend, der nicht auch umkehrbar ist. Also auch dieser Shift zum Akademischen, den wir zum Teil auch weltweit sehen, ist auch nicht immer erfolgreich. Also per se viele Akademiker ist auch kein gutes Ziel. In China zum Beispiel gibt es, dort natürlich staatlich verordnet, gerade wieder einen Trend hin zur beruflichen Bildung. Das muss jetzt nicht unser Vorbild sein, zeigt aber, dass man nicht einfach den Trend, den es jetzt zweifelslos gibt, in die Zukunft fortsetzen kann.
Wer sind denn, Herr Elsholz, eigentlich die Treiber der Akademisierung in Deutschland?
Also einer der Treiber, den wir in diesem Ausmaß nicht erwartet haben, ist tatsächlich das Wahlverhalten der Jugendlichen, die eben Unternehmen dazu bringen, stärker auch vor allen Dingen duale Studienplätze anzubieten. Und die Unternehmen sehen sich eben durch den Fachkräftemangel dazu auch genötigt, dieses zu tun. Also das ist einer der stärksten Treiber. Digitalisierung ist eher auf dem zweiten Blick ein Treiber, wie wir festgestellt haben.
Und die gesellschaftliche Diskussion um Wertigkeit von Ausbildung und Hochschule, ist das auch ein Treiber? Da wird ja viel drüber diskutiert und es wird ja eher, sage ich mal, so diskutiert oder zumindest hört man das, dass die berufliche Bildung ein bisschen mit Nasenrümpfen bisweilen betrachtet wird.
Ja, in der Tat ist das natürlich einer der Gründe, dass wir vor allen Dingen vor 10, 15 Jahren war das noch stärker, dass die ganze Politik und der Mainstream in die Richtung ging, eine höhere Akademisierungsquote zu erreichen. Und das ist natürlich bei den Jugendlichen angekommen. Und dieses Wahlverhalten und der Wunsch Jugendlicher, wenigstens ein duales Studium zu machen, also zumindest von vielen Abiturientinnen und Abiturienten, das ist sehr, sehr nachvollziehbar und eine der Folgen dieser gesellschaftlichen Diskussion.
Was prägt denn außer dieser gesellschaftlichen Diskussion die Gedanken und das Wahlverhalten der Jugendlichen? Was wissen Sie? Geht es da um Verdienst? Also geht es ums Geld, was man dann später verdient? Oder was sind die Motive?
Also es geht sicherlich um das Thema Verdienst, aber es geht nicht nur um das Thema Verdienst. Es geht auch um die Frage, welche Karrierewege im Sinne von, inwiefern kann ich attraktiv arbeiten? Also nicht nur viel Geld verdienen, sondern attraktiv arbeiten. Und im letzten Bildungsbericht ist auch das Thema Bildungserträge thematisiert worden, die durchaus umfangreicher zu sehen sind und nicht nur monetär. Also besser ausgebildete Menschen haben tendenziell höhere Weiterbildungsmöglichkeiten und Teilnahme. Sie haben längere Lebenserwartung und eine bessere Gesundheit. Das heißt, es gibt durchaus ganz unterschiedliche Motive, von denen ich denke, dass viele nur halbbewusst sind, weil ganz so rational, wie sich das dann für das Individuum das darstellt, ist es dann ja oft im Intern doch nicht.
Genau, so ist es, denn viele wählen ein Studium und entdecken dann nach ein, zwei Semester, dass es doch nicht das Richtige für sie ist. Andersrum wissen wir auch aus der dualen Berufsausbildung, dass da auch viele Ausbildungsverträge eben nicht bis zum Ende geführt werden. Läge also ein Schlüssel zur passenden Qualifizierung und vielleicht auch ein bisschen zur, da sage ich mal, Entspannung der Situation auch für die Jugendlichen in einer besseren Beratung?
Das ist sicherlich ein Thema, was auch in den letzten Jahren aber schon angegangen wurde und wo ich aber weiterhin richtig finde, dass das auch von der Politik stark adressiert wird und auch mit Förderprogrammen unterstützt wird. Sicherlich, und das ist, muss man dazu sagen, im Bereich der Gymnasien ist diese ganze Frage von Berufsberatung einfach noch ein extremes Neuland und sehr viel schlechter aufgestellt und sehr viel eingeschränkter, als das an anderen Schularten der Fall ist.
Die Berufsorientierung speziell am Gymnasium, das nehmen wir also jetzt mit, hat noch weiterhin Luft nach oben. Ich würde jetzt gerne noch auf ein Berufsfeld zu sprechen kommen, das gemäß einer EU-Verordnung ab 2020, sprich ab nächstem Jahr, die Hochschulausbildung zur Regel bekommen soll. Es geht um die Hebammen, die bislang ja an Fachschulen ausgebildet wurden. Die Hochschule für Gesundheit bietet Hebammenkunde schon länger als Studiengang an. Das liegt in Bochum und Christiane Tova war für uns dort.
Eine junge Frau hat starke Wehen. Vor ein paar Minuten ist sie in den Kreissaal gekommen. Hier wartet schon ihre Hebamme.
Dann
gehen wir einmal rüber. Genau, dürfen Sie sich gerne festhalten. Dann dürfen Sie gerne.
Vorsichtig steigt die werdende Mutter über eine Treppe in eine große Badewanne. Hier möchte sie gleich ihr Kind zur Welt bringen. Doch so weit wird es nicht kommen. Denn schwanger ist hier niemand. Die jungen Frauen spielen die anstehende Geburt nur. Im sogenannten Skills Lab an der Hochschule für Gesundheit in Bochum, einem modern ausgestatteten, nachgebildeten Kreissaal, trainieren sie die praktischen Fähigkeiten, die sie später in ihrem Beruf brauchen. Neben diesen Übungen gehören auch Vorlesungen und Seminare zum achtsemestrigen Studium. Auf dem Stundenplan stehen dann unter anderem Fächer wie Anatomie und Biologie, erklärt Professor Annette Bernlohr. Die Hebammenwissenschaftlerin leitet die Übung.
Wir versuchen natürlich, dass es wirklich in der Theorie lernen, dann hier üben, sei es die Blutentnahme, sei es intramuskuläre Spritzen, sei es wirklich die Betreuung unter der Geburt.
Außerdem arbeiten die Studentinnen zwischendurch immer wieder für mehrere Wochen in verschiedenen Kliniken und sammeln unter anderem Erfahrungen im Kreissaal, in der Kinderklinik und im gynäkologischen OP. Theorie, Übungen und Praxis. Bis hierhin unterscheidet sich das Studium der Hebammenkunde gar nicht so sehr von der klassischen Ausbildung an einer Fachschule. Doch einen wichtigen Unterschied gibt es, sagt Valerie Schleier. Sie studiert im ersten Semester Hebammenkunde und hat sich für diesen Weg entschieden.
Weil man von Anfang an lernt, wie liest man Studien, wie arbeitet man wissenschaftlich, und so hat man dann schon ein großes Vorwissen.
Damit, sagt Professor Nicola Bauer, die den Studiengang an der Hochschule für Gesundheit in Bochum leitet, seien die Bachelor-Hebammen besser als ihre klassisch ausgebildeten Kolleginnen auf den Alltag in der Klinik vorbereitet.
Das heißt auch, dass Studierende auf Augenhöhe mit anderen Professionen und Disziplinen arbeiten können, weil sie wissen, wovon sie dann sprechen.
Nicht zuletzt eröffne eine akademische Ausbildung gute Entwicklungsmöglichkeiten, meint Nicola Bauer. Ein Argument, das auch die Studentin Valerie Schleier überzeugt hat.
Ich habe schon eine Vorausbildung zum medizinischen Fachangestellten und das ist eine Sackgasse. Und wenn man das Studium gemacht hat und den Bachelor gemacht hat, hat man immer noch die Möglichkeit, später weiterzumachen. Man kann in die Forschung gehen, man kann in die Lehre gehen, man hat einfach ganz viele offene Türen.
Noch ist es eher die Ausnahme, dass Hebammen und Entbindungspfleger, so heißt der Beruf, wenn Männer ihn ausüben, an einer Hochschule ausgebildet werden. Doch ab 2020, so sieht es eine EU-Richtlinie vor, soll das Studium für Hebammen die Regel sein. Für den Deutschen Hebammenverband ist die Akademisierung lange überfällig, denn der Arbeitsalltag, so das Hauptargument, sei im Laufe der Jahre immer anspruchsvoller geworden. Hebammen müssten heute zum Beispiel viel häufiger Frauen mit Risikoschwangerschaften oder Frühgeborene betreuen. Akademisch ausgebildete Hebammen, sagt Nicola Bauer, hätten deswegen sehr gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
Die Studierenden haben im siebten Semester meistens schon 4 bis 5 Stellenangebote. Wir sehen, dass unsere Absolventinnen nach kurzer Zeit zusätzliche Aufgaben und Tätigkeiten in ihrer Hebammenarbeit haben. Das kann im Qualitätsmanagement sein, in der Leitung von Teams oder auch Umsetzung von Projekten.
Diese Aufgaben laufen in der Regel zusätzlich zur Arbeit im Kreissaal, denn auf die traditionelle Hebammenarbeit möchten die meisten nicht verzichten.
Wir wissen von unseren Absolventinnen, dass sie zu über 90% in die Praxis gehen, das heißt entweder klinisch oder außerklinisch als Hebamme in der direkten Versorgung von Frauen und ihren Kindern arbeiten.
Inwieweit sich der Arbeitsalltag der Bachelor-Hebammen dabei ganz konkret von dem ihrer klassisch ausgebildeten Kolleginnen unterscheidet, soll eine Studie zeigen, die für diesen Sommer angekündigt ist. Und natürlich ist auch die Bezahlung ein wichtiges Thema. Denn noch bekommen alle Hebammen das gleiche Geld, ganz unabhängig von ihrer Ausbildung. Nicola Bauer.
Ich denke aber, das wird sich in Zukunft langsam aber sicher ändern. Wir sehen das auch schon bei Absolventinnen von uns, die, wenn sie einen Arbeitsvertrag eingehen, natürlich als Bachelor-Hebamme nochmal andere Aufgaben übernehmen, sodass ich dann bei meinen Verhandlungen da auch nochmal darauf einwirken kann, dass ich besser bezahlt werde.
Professor Dirk Böhmann von der Arbeitsgemeinschaft Hochschulmedizin, zu der unter anderem die Bundesärztekammer und der Marburger Bund gehören, ist da weniger optimistisch.
Das ist ein großes ungelöstes Problem, denn die tarifrechtlichen Auswirkungen einer Akademisierung in den
Gesundheitsfachberufen ist bis dato überhaupt noch nicht geregelt.
Dass die Bedingungen nicht optimal sind, weiß Valerie Schleier. Doch das nimmt sie in Kauf. Sie hat trotz ihres Studiums den Wunsch, erstmal ganz klassisch in der Geburtshilfe zu arbeiten und spricht dabei auch für ihre Kommilitoninnen. Eine Entscheidung, die auch die Kliniken freuen wird, weil sie dringend Hebammen brauchen.
Ich würde gerne nach dem Studium erstmal im Kreißsaal arbeiten, um einfach Erfahrung zu sammeln in der Geburtshilfe. Wie sich das entwickelt, kann ich natürlich nicht sagen, aber die Möglichkeit habe ich natürlich und das gibt mir einen sehr großen Freiraum, mich zu entscheiden und mich weiterzuentwickeln.
Ab 2020 sollen also viele Bachelor-Hebammen in Deutschland auf den Arbeitsmarkt kommen. Uwe Elzholz ist bei uns, Professor für Bildungsforschung von der Fernuni Hagen. Herr Elzholz, geht das jetzt so weiter, dass immer mehr Branchen, immer mehr Bereiche sich akademisieren, immer mehr Studiengänge auch geschaffen werden?
Naja, man muss zum einen sagen, dass Akademisierung nicht per se gut oder schlecht ist und dass es auch keine wirklich objektiven Kriterien dafür gibt, ob ein Beruf sich akademisieren soll. Häufig, hier ist jetzt auch das der Fall, gibt es rechtliche Treiber, politische Treiber. Das heißt, man muss sich das für jeden Beruf genau anschauen. Diesen Aspekt von Akademisierung, wo sich eben verschiedene Berufe wirklich akademisieren, den finden wir aber vornehmlich in einem Spektrum der Sozial- und Gesundheitsberufe zurzeit.
Das haben wir ja im Beitrag auch gehört. Da hatte ja auch eine der Studentinnen gesagt, ich war in einem Sackgassenberuf angekommen und durch das Studium habe ich jetzt einfach viel, viel mehr Möglichkeiten. Das heißt, junge Frauen wollen offenbar mehr und sind dann auch Treiber der Akademisierung im Gesundheitsbereich?
In starkem Maße. Und auch wie die Frau in dem Beitrag das benannt hat, sehr rational und sehr nachvollziehbar. Denn gerade die Bildungsgänge, in denen viele junge Frauen waren, häufig mit mindestens mittlerem Schulabschluss oder sogar Hochschulzugangsberechtigung, waren häufig Sackgassenberufe. Das sieht Mann oder Frau oft bei der ersten Berufswahl nicht. Aber so wie die junge Frau, die eben medizinische Fachangestellte war, da gibt es einige Berufe, die eher Sackgassenberufe waren, von eigentlich gut qualifizierten Frauen. Und wenn es für die dann keine guten Fortbildungsmöglichkeiten gibt, dann ist eine Akademisierung selbstverständlich ein ganz sinnvoller Weg.
Lassen Sie uns zum Schluss doch noch mal besonders auf die Hochschulen gucken. Über die haben wir jetzt selber als, Orte der Akademisierung gesprochen, aber nicht genau über die Folgen. Sie sind Hochschulprofessor, Sie erleben das, was es bedeutet, wenn mehr Studierende an die Hochschule kommen. Was sind denn im Moment die Auswirkungen, die man an den Hochschulen merken kann?
Also natürlich ist es so, dass das an den Hochschulen in unterschiedlicher Art und Weise zu spüren ist. Für uns als Fernuniversität hat sich beispielsweise auch in den letzten 15 Jahren die Zahl der Studierenden fast verdoppelt. Das birgt natürlich enorme Herausforderungen, weil das eben finanziell nicht wirklich hinterlegt ist durch die Politik, auch wenn das eben durchaus jetzt gesehen wird und es ja verschiedene Hochschulpakte dazu gab. Eine andere Entwicklung ist aber die, dass es eben vor allen Dingen im Fachhochschulbereich, und wir haben ja das Beispiel auch der Hochschule für Gesundheit in Bochum gehört, da neue Hochschulen gibt, die eben solche spezialisierten Berufe auch und Bereiche auch ansprechen und adressieren, was eben durchaus zu einer Ausdifferenzierung des Hochschulsystems führt. Die Universitäten als solche fühlen sich meistens eher nur belastet. Das ist so meine Wahrnehmung, während die Fachhochschulen tendenziell da eher eine Bereicherung sehen und es auch neue Player natürlich gibt. Auch private Hochschulen sind stark gewachsen und es gibt deutlich mehr in den letzten Jahren, als das noch vor 15, 20 Jahren der Fall war.
Es gibt ja auch Kritik, die lautet, dass eben sich die Hochschulwelt verberuflicht. Können Sie diese Kritik teilen?
Ich sehe das nicht als Kritik, dass die Hochschulwelt sich verberuflicht. Ich war letzte Woche auch auf der Bologna-Konferenz, über die Sie auch berichtet haben. Und ein Aspekt, der dort sehr auffällig war, dass dort eben auch noch weitgehend in einer Universitätsblase diskutiert wurde. Und zumindest aus meiner Sicht dieses Ziel von Bologna stärker arbeitsmarktorientiert, also nicht für einzelne Unternehmen, aber die Studierenden schon mit Fähigkeiten auszustatten, die sie auch jenseits der Hochschule gebrauchen können. Also nicht nur auf dem Arbeitsmarkt, auch in der Gesellschaft. Das kam dort kaum vor. Das heißt, die Universitäten bleiben weitgehend in ihrer Diskussion und denen würde eine stärkere Verberuflichung durchaus gut tun.
Die Prognose und der Blick in die Zukunft bleibt uns noch. Was sagen Sie denn, wird der akademische Abschluss in Klammern noch wichtiger werden, als er im Moment schon ist?
Wenn sich der Trend der Bildungsexpansion weiter fortsetzt und es spricht nicht wirklich viel dagegen, wird man dazu kommen können, dass man sagen muss, zumindest ein Abschluss auf der Ebene entweder eines Bachelors oder eben eines Fachwirts wird immer mehr eine notwendige Voraussetzung für eine erfolgreiche Karriere, aber immer weniger eine hinreichende.
Das bedeutet aber für diejenigen, die diese Ziele nicht erreichen können, dass sie eigentlich keine Aufstiegsmöglichkeiten mehr haben, oder?
Das kommt darauf an, inwiefern Unternehmen es gelingt und inwiefern sie es auch forcieren, auch Karrierewege, wie das der Handel beispielhaft vormacht und letztlich an seiner Tradition da auch ein Vorreiter ist, und nämlich auch Aufstiegsmöglichkeiten anzubieten für Menschen, die einen beruflich-betrieblichen Bildungsweg gegangen sind.
In Ihrer Studie sprechen Sie davon, dass, wenn Sie ein Fazit ziehen sollen, Sie sagen, vor dem Hintergrund der genannten Untersuchung besteht unseres Erachtens zwar kein Grund zum Alarmismus, aber
es besteht durchaus Grund dazu, sich genau zu überlegen, wie sollte das Bildungssystem weiterentwickelt werden. Und pauschale Parolen vor einem Akademisierungswahn sind da ebenso wenig hilfreich, wie zu sagen, wir müssen zurück zu den Berufen der 1970er Jahre. Also das duale Studium ist ein gutes Beispiel, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Es müsste noch viel mehr unterschiedliche Angebote geben, die eben Aspekte des Beruflichen mit Aspekten des Akademischen miteinander verbinden. Bisher haben wir nur das duale Studium und da bin ich als Jugendlicher ja immer darauf angewiesen, dass ich ein Unternehmen finde, das mir so einen Studienplatz ermöglicht. Das heißt, dort noch andere Angebote zu schaffen, das wäre eben schon eine weitere sinnvolle Maßnahme.
Professor Uwe Elsholz, herzlichen Dank für Ihren Besuch heute in Campus und Karriere. Wir haben gesprochen über eine Studie, die herausfinden wollte, wie denn die vielen Bachelor, die inzwischen auf unseren deutschen Arbeitsmarkt strömen, eigentlich unterkommen und was das heißt für die Ausbildung in Deutschland. Herzlichen Dank, dass Sie da waren und dass Sie uns erzählt haben.
Gerne.
Unsere Reportagen und Gespräche nicht nur zur Sendung heute sind auch im Internet zu finden, zum Hören und Lesen, wann immer man das möchte, unter deutschlandfunk.de/campus. Von den Entwicklungen der Arbeitswelt geht's hier gleich nach den Nachrichten in Corso Kunst und Pop in ganz andere Sphären. In einem Feiertagsspezial geht es um das All, den Pop und ferne Klänge. Danke fürs Interesse an Campus und Karriere. Am Mikrofon war Kate Malaike.